das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Lindner hat vom kommenden Jahr an steuerliche Entlastungen für Bürger und Unternehmen in Aussicht gestellt. Beispielsweise könne man dann die Beiträge zur Rentenversicherung voll von der Steuer absetzen, sagte der FDP-Politiker der Bild am Sonntag mit Verweis auf den Haushaltsentwurf für 2023. Zudem werde die erneuerbare Energienumlage auf den Strompreis dann abgeschafft. Lindner kündigte außerdem ein Gesetz an, mit dem weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Pandemie geschaffen werden sollen.
Der Bundesfinanzminister stellt via Zeitungsinterview Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger in Aussicht. Wir werden die Menschen und den Mittelstand um deutlich mehr als 30 Milliarden Euro entlasten. Laut Ankündigung sollen ab 2023 Beiträge zur Rentenversicherung dann voll von der Steuer absetzbar sein, statt wie bisher nur teilweise. Und die EEG-Umlage auf den Strompreis, derzeit gut 3 Cent pro Kilowattstunde, werde abgeschafft, so Lindner. Die Linke begrüßt zwar Entlastungen, sieht Lindners Ankündigungen dennoch kritisch.
Entlastung für die Menschen, für die kleineren und mittleren Einkommen wäre vernünftig. Aber Christian Lindner versucht hier die Menschen hinter die Fichte zu führen. Denn real hat es zum Jahresbeginn erhebliche Verteuerung bei Strom, bei Heizung, bei den Spritpreisen gegeben. Das ist die Realität.
Der Bund der Steuerzahler fordert Entlastungen wegen der gestiegenen Inflation. Die müsse bei der Einkommensbesteuerung besser berücksichtigt werden, auch wenn das teilweise schon geschehe.
Allerdings nutzt die Bundesregierung hier einen sehr alten Wert. Mittlerweile hat dieser Wert sich mindestens verdoppelt. Und deswegen sollte Herr Lindner so schnell wie möglich die aktuelle Inflationsrate zugrunde legen. Das müsste er mit einem Gesetzesvorschlag machen. Und am Ende würden dadurch alle Steuerzahler auch entlastet werden.
Aus dem Bundesfinanzministerium kommt heute auch diese Zusage. Niemand sollte durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden. Deshalb will der Bundesfinanzminister ein Corona-Steuergesetz vorlegen, in dem Verluste mit Gewinnen aus den Jahren 2022 und 2023 verrechnet werden können. Die Union unterstützt das.
Die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus den Vorjahren ist aus meiner Sicht durchaus ein tragfähiger Weg. Am Ende kommt es eben darauf an, dass man ein Gesamtkonzept schafft, das im Übrigen auch die Solidität der Staatsfinanzen im Blick behält.
Sparen will Lindner auch. 50 Millionen für den repräsentativen Neubau eines Regierungsterminals am Hauptstadtflughafen auszugeben, hält er für das falsche Signal.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass in den kommenden 2 Wochen die Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland dominant sein wird. Das gehe aus Hochrechnungen hervor, die einen deutlichen Anstieg dieser Variante zeigten, sagte der SPD-Politiker im ZDF. Deswegen würden derzeit Pläne vorbereitet, um Isolations- und Quarantänezeiten zu verkürzen. Das soll verhindern, dass bei hohen Infektionszahlen wichtige Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft zusammenbrechen.
Der letzte ruhige Nachmittag. Morgen werden die Straßen wieder voll sein, werden viele wieder zur Arbeit müssen. Und die Corona-Zahlen werden wohl bald stark steigen, wegen Omikron. Damit rechnen Virologinnen und Virologen. Nach den derzeitigen Regeln muss jede Kontaktperson eines Omikron-Infizierten in eine 14-tägige Quarantäne. Auch Geimpfte, Genesene und Geboosterte. Ein Freitesten ist nicht möglich, anders als bei der Delta-Variante. Auch durch diese Regeln könnten also Teile der kritischen Infrastruktur lahmgelegt werden, zum Beispiel Krankenhäuser.
Wenn die tatsächlich 10 oder 14 Tage dann regelhaft quasi wegbleiben müssen, bevor sie sich freitesten können, obwohl sie geimpft sind, obwohl sie auch geboostert sind, ist das im Verhältnis zum Risiko, was man eingeht, der größere Schaden in Anführungszeichen, weil wir da eben dann wichtige Ressourcen zu Hause lassen müssen, ohne dass die tatsächlich ja jetzt faktisch ein Risiko sofort darstellen.
Auch über die Isolationszeiten infizierter Menschen wird diskutiert. Ersten Beobachtungen zufolge könnte die Inkubationszeit bei Omikron kürzer sein.
Vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es richtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir mit Isolationszeiten, Freitestungen und auch Quarantänezeiten umgehen.
Schon in den nächsten 2 Wochen könnte die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen in Deutschland dominieren, sagt heute der Bundesgesundheitsminister.
Wir denken in der Tat über verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten nach. Das wird derzeit vorbereitet. Das muss gut vorbereitet sein, sodass es da keine Widersprüche gibt und dass wir kein Risiko eingehen. Aber bei den hohen Fallzahlen, die die Modelle zeigen und davon ist auszugehen, brauchen wir andere Quarantänedauern und auch Isolationsdauern.
Andere Länder haben ihre Regelungen schon angepasst. So hat Spanien zum Beispiel die Isolationszeit für Infizierte auf 7 Tage verkürzt.
Erneut sind Gegnerinnen und Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland auf die Straße gegangen. In der Innenstadt von Saarbrücken versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 5.500 Menschen, um gegen eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Auf Transparenten forderten die Demonstrierenden Entscheidungsfreiheit. Die Polizei teilte weiter mit, die Kundgebung sei angemeldet gewesen und friedlich verlaufen. Auch in den Niederlanden haben tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Nach Auflösung der verbotenen Kundgebung in Amsterdam kam es zu vereinzelten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Niederlande befinden sich wegen der raschen Verbreitung der Omikron-Variante in einem harten Lockdown, der noch bis mindestens Mitte Januar dauern soll. Im Freien dürfen sich maximal 2 Menschen treffen.
In Frankreich werden ab morgen die Quarantäneregeln gelockert, trotz hoher Corona-Infektionszahlen. Dann müssen sich vollständig Geimpfte im Fall einer Infektion nur noch 7 Tage lang isolieren. Die Quarantäne kann mit einem negativen Test sogar auf 5 Tage verkürzt werden. Vollständig geimpfte Kontaktpersonen müssen gar nicht mehr in Quarantäne, wenn sie sich regelmäßig testen. Die Lockerungen sollen laut französischem Gesundheitsministerium die Destabilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft verhindern.
Auf den Champs-Élysées in Paris stehen auch am Sonntag alle 50 Meter Covid-Testzelte. Und die Menschen nutzen die Chance nach den Feiertagen. Nach Weihnachten und Silvester haben sich enorm viele Menschen testen lassen und wir hatten viele Positive dabei. Ich lasse mich testen, weil ich viele Kontaktfälle kenne und weil ich sicher sein will. Rund 1 Million Tests täglich, das ist deutlich mehr als in Deutschland. Damit steigen allerdings auch die amtlichen Infektionszahlen in Frankreich. Mehr als 200.000 Neuinfektionen den 4. Tag in Folge. Omikron ist für Geimpfte nicht so gefährlich. Gefährlich sind vielmehr die fast 5 Millionen Ungeimpften für das Gesundheitssystem. In den Krankenhäusern ist die Lage derzeit unter Kontrolle. 19.000 Covid-Patienten landesweit, das ist weit entfernt von den Höchstzahlen des vergangenen Jahres. Ab morgen gelten in Frankreich zudem neue Corona-Maßnahmen. Eine Lockerung der Quarantäneregeln, allerdings nur für vollständig Geimpfte. Infizierte müssen nur noch 7 Tage in Quarantäne, Kontaktpersonen gar nicht mehr, wenn sie sich testen. Eine Maskenpflicht gilt im öffentlichen Raum, auch für Kinder ab 6 Jahren. Darüber hinaus wird die Verschärfung der Impfvorschriften auf den Weg gebracht. Künftig sollen nur noch vollständig Geimpfte Restaurants und Bars, Kinos und Konzerte besuchen dürfen. Frankreich verfolgt eine Doppelstrategie. Einerseits wird der Druck auf Ungeimpfte weiter erhöht, andererseits werden die Quarantäneregeln gelockert, um Wirtschaft und öffentliches Leben nicht weiter abzuwürgen. Wenige Monate vor den nächsten Wahlen will Präsident Macron den Franzosen keine weiteren unpopulären Maßnahmen zumuten.
Ein Großbrand hat heute im Parlament von Südafrika in Kapstadt erhebliche Schäden angerichtet. Ein Sitzungssaal wurde dabei zerstört. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Die Brandursache ist unklar. Am Abend meldete die Polizei die Festnahme eines Verdächtigen. Kapstadt ist seit 1910 Sitz des südafrikanischen Parlaments, das sich aus 2 Kammern zusammensetzt. Das Parlament liegt in der Altstadt und besteht aus mehreren Gebäudeteilen.
Der Brand war am frühen Morgen hier ausgebrochen, im ältesten Teil der Parlamentsgebäude, in dem die 2. Kammer der Provinzrat tagt. Schließlich erreichten die Flammen auch das Gebäude, in dem die Nationalversammlung zusammenkommt, die 1. Kammer. Am Vormittag äußerte sich der Sicherheitsbeauftragte von Kapstadt zu den Zerstörungen. Das Dach des alten Versammlungsgebäudes ist eingefallen. Jetzt breitet sich das Feuer im neuen Gebäude aus. Die Feuerwehr hat besorgniserregende Risse in den Wänden entdeckt. Tote oder Verletzte scheint es nicht gegeben zu haben. Staatspräsident Ramaphosa machte sich am Nachmittag ein Bild von der Lage. Die Zerstörungen im Inneren des Parlaments scheinen groß zu sein. Es sieht so aus, als ob die Sprinkleranlage nicht funktioniert hat. Aber dass die Feuerwehr so schnell reagiert hat, das hat dieses Gebäude, ein nationales Kulturgut, vor der Zerstörung bewahrt. Hier im neuen Parlamentsgebäude hält der Präsident normalerweise Anfang Februar seine traditionelle Rede zur Lage der Nation. In diesem Jahr wird das vermutlich an einem anderen Ort stattfinden.
Drei europäische Kulturhauptstädte planen für das Jahr 2022 umfangreiche Angebote und Veranstaltungen. Novi Sad in Serbien, Esch-sur-Alzette in Luxemburg und Kaunas in Litauen. Die Europäische Union vergibt den Kulturhauptstadttitel seit 1985. Damit soll ein besseres Verständnis der Bürger in Europa füreinander gefördert werden.
Im litauischen Kaunas laufen überall die Proben. Mehr als 1000 Veranstaltungen aus allen Kunstbereichen planen die Gastgeber für die europäische Öffentlichkeit. Darunter 40 Festivals und 60 Ausstellungen. Unter anderem eine Retrospektive von Yoko Ono. Die Europäische Union fördert jede Kulturhauptstadt mit einer Anschubinvestition von 1,5 Millionen Euro. Wir schätzen, dass jeder Euro, den wir als EU in dieses Projekt stecken, sich am Ende verfünffacht. Als wirtschaftliche Ziele verstehen wir auch den internationalen Ruf der Städte, der sich durch die Kultur entwickelt. Durch den Titel Europäische Kulturhauptstadt rechnen die Veranstalter mit bis zu 40% mehr Besuchern als üblich. Auch in Esch-sur-Alzette im kleinen Luxemburg. Alle drei europäischen Kulturhauptstädte eint, dass sie sich durch den Strukturwandel, etwa den Niedergang der Kohle, neu erfinden mussten. Und dass sie als zweitgrößte Stadt in ihrem Land sonst immer im Schatten der Hauptstadt stehen. Novi Sad in Serbien kämpft nach wie vor mit den Folgen der Geschichte. Dem Habsburger Erbe, den kommunistischen Zeiten im ehemaligen Jugoslawien, den Balkankriegen und schließlich der Zerstörung aller Brücken durch das NATO-Bombardement in den 90er Jahren, erklärt Schriftsteller Laszlo Fegel. Durch diese wechselvolle Geschichte kann keiner sagen, hier alteingesessen zu sein. Wir sind alle Migranten. Kaleidoskop der Kulturen ist deshalb das Motto der europäischen Kulturhauptstadt Novi Sad.
Seit nunmehr 20 Jahren gibt es den Euro. Für 340 Millionen Menschen in 19 EU-Staaten ist er Zahlungsmittel. Mit einer spektakulären Aktion hat die Europäische Zentralbank in Frankfurt das 20-jährige Bestehen der Gemeinschaftswährung gewürdigt. Die Fassade wurde in der Nacht illuminiert mit der EU-Flagge, einer Münze, die auf die 20 fällt, sowie dem Bekenntnis, der Euro stehe für Einheit und Stabilität in Europa. Einen Monat vor den Olympischen Winterspielen sind die deutschen Rennrodlerinnen erfolgreich in das Jahr 2022 gestartet. Beim Weltcup in Winterberg sicherten sich Julia Taubitz und Nathalie Geisenberger einen Doppelsieg.
Julia Taubitz bleibt bei den Rodlerinnen in bestechender Form. Die 25-Jährige aus Annaberg-Buchholz musste in Winterberg aber ihr ganzes Können präsentieren. Nach dem ersten Lauf Taubitz nur Vierte, aber das wollte die Sechsin so nicht stehen lassen. Mit einer fast fehlerfreien Fahrt holte sich Taubitz noch ihren vierten Saisonsieg. Auch Nathalie Geisenberger zur Halbzeit noch in Führung konnte den Taubitz-Triumph nicht verhindern. Mit dem zweiten Platz untermauerte sie aber ihre Olympia-Ansprüche. Rang 3 ging an die Österreicherin Madeleine Egle. Betriebsunfall korrigiert. Bobfahrer Francesco Friedrich bewies im lettischen Sigulda, dass sein 12. Platz vom Vortag nur ein Ausrutscher war. Auf der schwierigen, engen Bahn fuhr der Pirnaer mit Anschieber Thorsten Marges in beiden Läufen die Bestzeit. Der Sieg allerdings wurde zur knappen Geschichte. Der Brite Brad Hall verlangte Friedrich alles ab. 600stel machten am Ende den Unterschied. Dritter wurde der Lette Kebermanis. Johannes Lochner landete auf Rang 9.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 3. Januar.
Wechselhaftes, windiges Wetter erwartet uns. Zur Wochenmitte strömt kältere, polare Luft ein. Vor allem im Bergland wird es winterlicher. In der Nacht breiten sich Schauer und einzelne Gewitter von West nach Ost aus. Mit Sturmböen muss gerechnet werden. An den Alpen erst gegen Morgen ab und an Schauer, am Tag einzelne Schauer, örtlich mit Gewittern. Größere Sonnenanteile in der Nordhälfte, gegen Abend regnet es im Südwesten häufiger. In der Nacht 10 bis 1 Grad, am Tag 6 Grad im Fichtelgebirge, 13 Grad am Oberrhein. Am Dienstag regnet es teilweise länger kräftig, im Süden ist es sehr windig. Am Mittwoch Regen- und Schneeschauer, einzelne Gewitter, es ist sehr windig bis stürmisch. Am Donnerstag in der Südhälfte Schneeschauer, in der Nordhälfte häufig Sonnenschein.
Um 23.15 Uhr sehen Sie Aline Aboud mit diesen Tagesthemen. Ausblick auf 2022, was junge Menschen vom neuen Jahr erwarten und neuer Infektionshöchststand, wie New York mit der Omikron-Welle umgeht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.